Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Silke Hane, schönen guten Tag. Bei uns geht es heute um zwei Verkehrsunternehmen, die Deutsche Bahn und die Lufthansa. Beide früher Staatsunternehmen, die Bahn nach wie vor zu 100% in Bundesbesitz und seit Monaten in einer tiefen Krise. Es läuft nicht, weder zu Hause, Stichwort Verspätungen, noch im Ausland, Stichwort Verkauf der Auslandstochter Arriva. Und jetzt tobt auch noch ein Machtkampf im Vorstand, wie es aussieht. Das alles kumuliert heute in einer Sondersitzung des Aufsichtsrates gleich unser erstes Thema. Außerdem im Programm die Lufthansa, deren Krise eher akut denn chronisch ist. Die Flugbegleiter streiken, 180.000 Passagiere sind betroffen, aber jetzt könnte eine Schlichtung Abhilfe schaffen. Bei der Deutschen Bahn also geht's aktuell drunter und drüber. Nicht nur auf den Gleisen und Bahnsteigen der Nation herrscht häufig Chaos, sondern offenbar auch im Bahntower am Potsdamer Platz in Berlin. Da tagt nun heute der Aufsichtsrat des bundeseigenen Unternehmens außerplanmäßig. Wir wollen die Krisenherde jetzt sortieren. Dafür ist mir Dieter Nürnberger aus Berlin zugeschaltet, unser Bahnspezialist. Fangen wir an mit der Auslandstochter Arriva. Seit Jahren gibt es Pläne, die zu verkaufen. Heute Nachmittag nun die Meldung, es wird wieder nichts draus. Wie stichhaltig sind die Berichte?
Frau Hane, also diese noch nicht endgültig bestätigte Meldung einer Nachrichtenagentur, das halte ich zumindest für recht stichhaltig. Denn bereits in den vergangenen Wochen musste der Bahnvorstand immer wieder bekannt geben, dass sich der geplante Verkauf oder auch ein Börsengang der Unternehmenstochter Arriva verzögert. Zeitlich wurde da eine Entscheidung immer wieder nach vorne verschoben, obwohl eigentlich das Ganze noch in diesem Jahr über die Bühne gehen sollte. Arriva ist ein Tochterunternehmen, welches seit 2010 zum Bahnkonzern gehört und es ist international ausgerichtet, Bus- und Bahnverkehr in 14 europäischen Ländern. Der Schwerpunkt liegt allerdings auf Großbritannien. Dort ist auch der Unternehmenssitz. Und gerade deswegen, Stichwort Brexit, war auch die Option Börsengang immer mit gewissen Risiken verbunden. Und bekanntlich steht ja derzeit noch immer kein Austrittstermin fest. Und bei einem Verkauf oder auch Teilverkauf ist es so, dass sich hier in den vergangenen Monaten herausgestellt hat, dass sich die vom Vorstand erhofften Erlöse von rund 4 Milliarden Euro wohl nicht realisieren lassen. Und diese Summe war wohl mit den Interessenten auch nicht zu erzielen. Nun heißt es also heute, der Verkauf sei vorerst gestoppt. Noch ist das nicht vom Aufsichtsrat endgültig bestätigt worden, aber wie gesagt, für mich sehr plausibel.
Um diesen Arriva-Verkauf entbrennt nun offenbar Streit oder ist entbrannt, so hört man um den Verkauf, für den Verkauf zuständigen Finanzvorstand Alexander Doll. Wie ist die jüngste Entwicklung?
Da gibt es jetzt Meldungen, dass Alexander Doll wohl erstmal im Amt bleiben soll, zumindest für die nächsten 2 Wochen. Dann soll es noch einmal eine Sondersitzung des Gremiums geben. Auf jeden Fall musste er gestern bei Bundesverkehrsminister Scheuer antreten. Das hat mir ein Bahnsprecher heute bestätigt. Alexander Doll ist erst seit gut 1,5 Jahren im Vorstand der DB AG zuständig für den Güterverkehr und seit Jahresbeginn parallel auch für die Finanzen. Und bei diesem Treffen gestern soll Doll vorgeworfen worden sein, nicht ausreichend über die Probleme beim Verkauf von Arriva informiert zu haben, weshalb er nun als angezählt gilt auf jeden Fall. Und hinzu kommt, dass er wohl auch im Vorstand selbst Gegenspieler haben soll. Genannt werden da Bahnchef Richard Lutz und auch Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla, der ehemalige Kanzleramtschef. Und ja, es scheint wohl so zu sein, dass es hinter den Kulissen doch im Moment ordentlich Zwietracht gibt. Aber wenn die Meldung stimmt, bleibt Doll erstmal im Amt.
So oder so, Stichwort Güterverkehr im Gespräch für diese Sparte als neue Verantwortliche ist seit Wochen Sigrid Nikutta, Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe. Ist diese Personalie gesetzt?
Davon darf ausgegangen werden und auch hier gibt es im Moment zumindest aus einer Quelle die Bestätigung, dass Sigrid Nikutta durchgekommen ist durch den Aufsichtsrat. Und es war ohnehin geplant, wieder einen eigenen Vorstandsposten für die derzeit kränkelnde Güterverkehrssparte einzurichten. Und Sigrid Nikutta kennt den Konzern. Sie leitete ab 2001 bereits die Gütersparte der Bahn. Und sie hat durchaus in ihrer Zeit hier als Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe seit 2010 auch Beachtliches hinbekommen. Unter anderem schwarze Zahlen in den Bilanzen und auch einen Beschäftigten- und Kundenzuwachs. Sie gilt als sehr direkt und durchsetzungsstark und sie wäre oder ist, wenn sie denn gewählt nun wurde, dann die zweite Frau im Vorstand des bundeseigenen Unternehmens Deutsche Bahn.
Und sie hätte dann DB Cargo unter sich und damit ganz schön was zu tun, oder?
Auf jeden Fall, denn die Schienenverkehrsgütersparte schreibt seit Jahren rote Zahlen und es steht schon heute fest, dass sich dieses Minus auch im laufenden Jahr ausweiten wird. Da ist die Rede von einem Verlust von rund 300 Millionen Euro. Also das wirkt sich auch auf die Gesamtbilanz des Konzerns negativ aus.
Dieter Nürnberger mit dem aktuellen Stand zur Bahn aus Berlin. Was sich in den vergangenen Monaten zwischen der Lufthansa und der Flugbegleitergewerkschaft UFO abgespielt hat, das kann man wohl getrost als Eskalation bezeichnen. Es ging so weit, dass Lufthansa dem UFO-Vorstand absprach, überhaupt berechtigt die Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu vertreten. UFO wiederum setzte auch juristisch den aktuell laufenden 48-Stunden-Streik durch. Ausgerechnet der könnte nun die Wende eingeleitet haben. Beide Seiten willigten heute einer Schlichtung ein. Brigitte Scholtes mit den Einzelheiten.
Ich bin die ganze Nacht mit dem Zug gefahren, um hierher zu kommen jetzt heute Morgen. Ich komme aus Bremen. Der Flug von Bremen hier nach Frankfurt war natürlich annulliert.
Ich fliege mit Condor und der fliegt. Gott sei Dank.
Ist irgendwas heute, dass wir hier ausfallen? Geht Streik oder irgend sowas?
Dieser Passagier am Frankfurter Flughafen war offenbar nicht über den Ausstand der Flugbegleiter informiert. Dabei hatte die Lufthansa eigentlich frühzeitig einen Sonderflugplan erarbeitet, den Kunden die Umbuchung auf andere Flüge oder innerhalb Deutschlands auf die Deutsche Bahn ermöglicht. 1300 Flüge, vielleicht auch einige mehr, fallen heute und morgen aus. Doch eine weitere Eskalation ist erst einmal abgewendet. Das begann mit dem Hilferuf des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Flugbegleitergewerkschaft UFO, Daniel Flohr, gestern Abend. Da hatte das Landesarbeitsgericht Hessen gerade grünes Licht gegeben für den Streik.
Ich glaube, dass in diesem Konflikt ohne einen Dritten eine Lösung gar nicht mehr möglich ist. Wir brauchen Hilfe von außen, um wieder zusammenzufinden.
Das Problem: Lufthansa wollte den auf 2 Mitglieder geschrumpften Vorstand der UFO nicht als verhandlungsfähig anerkennen. Heute Morgen sendete Lufthansa-Chef Carsten Spohr dann ein entsprechendes Signal.
Die juristischen Restriktionen, die es dort gibt, die wollen wir im vertraulichen Rahmen mit der UFO an diesem Wochenende klären, wie wir da Lösungen finden können. Da wäre es jetzt A zu früh, inhaltlich, aber auch, weil wir Vertraulichkeit vereinbart haben, nicht angemessen. Aber der Key war letztendlich, gestern Abend mit den anderen beiden auch sprechen zu können. Und hier, ohne dass das jetzt blockiert wird, von irgendjemandem mit allen dreien in Gespräche einzutreten.
Gestern Abend nämlich hatte Spohr die 3 konkurrierenden Gewerkschaften zu einem Gespräch eingeladen. Neben UFO, also Verdi, und die neue Cabin Union. UFO konnte daran nicht teilnehmen, weil sie in der Zeit vor dem Hessischen Landesarbeitsgericht mit den Anwälten der Lufthansa über die Zulässigkeit des aktuellen Streiks stritt. Immerhin, Spohrs Signal nahm UFO-Vorstand Flohr heute auf und signalisierte ein Einlenken.
Als erstes Zeichen unseres guten Willens haben wir auch die Ausweitung von Streiks erstmal abgesagt. Das heißt, die Tochter-Airlines des Konzerns, Lufthansa Cityline, Germanwings, Eurowings Deutschland und SunExpress Deutschland, werden erstmal nicht zum Streik aufgerufen.
So wird zwar morgen weiter gestreikt, aber eine weitere Eskalation bleibt vorerst aus. Einen kurzen Ausstand kann die Fluggesellschaft wirtschaftlich einigermaßen verkraften, meint Stefan Schöppner, Analyst der Commerzbank.
Streiks sind immer dann belastend, wenn die in Nadelstichen immer länger anhalten, dass die Kunden eben nicht mehr buchen. Und das wäre dann ein richtiges Problem für die Lufthansa.
Das wesentliche Ziel ist jetzt, die 3 Gewerkschaften an einen Tisch zu bringen, um über die eigentlichen Tarifforderungen, wie etwa höhere Spesen und Zulagen oder die Regelung für Saisonbeschäftigte, zu sprechen. Denn innerhalb des Konzerns gibt es große Unruhe. UFO ist durch ihre internen Querelen geschwächt. Da hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, die traditionsgemäß in der Kabine wenige Mitglieder hatte, bisher wenig Einfluss. Wegen der Lage bei UFO und wegen des Streits zwischen UFO und der Lufthansa konnte Verdi da etwas Boden gut machen. Spohrs Ziel ist aber, nun auch bei der Lufthansa-Muttergesellschaft einen einheitlichen Tarifvertrag abzuschließen, den die größte Gewerkschaft aushandelt und den die kleineren anerkennen. So will es ja das Tarifeinheitsgesetz.
Wir haben das sogar heute im Hause bei uns bei Eurowings. Wo es aber nicht momentan vorhanden ist, ist bei der Lufthansa Airline. Da haben wir den größten Konfliktpotenzial und entsprechenden Lösungsbedarf. Und auch da wird es zum Schluss nur einen Tarifvertrag geben können. Aber wie wir da hinkommen, nicht nur, dass wir es nicht sagen können, weil wir Vertraulichkeit vereinbart haben, wir wissen es noch nicht.
Das war Lufthansa-Chef Carsten Spohr im Bericht von Brigitte Scholtes. Ja, und das ist Radio. Soeben hat nicht nur der RBB, sondern auch die Deutsche Presseagentur gemeldet. Die deutsche Bahntochter Cargo bekommt eine neue Vorständin, Sigrid Nikutta. Wer das ist, mit einem ausführlichen Porträt, meldet sich Sebastian Engelbrecht.
Sigrid Niekutter passt nicht ins Bild des typischen Spitzenmanagers der Deutschen Bahn. Erstens ist sie eine Frau und auch sonst ist ihre Biografie für den Bahnvorstand ungewöhnlich. Die Vorstandsvorsitzende des Berliner Nahverkehrsunternehmens BVG ist 50 Jahre alt und hat 5 Kinder. Geboren wurde sie im polnischen Chytno, der früheren ostpreußischen Kleinstadt Ortelsburg. Ihre Vorfahren gehörten dort nach dem Krieg zur deutschen Minderheit. Niekutter wuchs dann aber in Ostwestfalen auf, studierte in Bielefeld Psychologie mit dem Schwerpunkt Betriebs- und Organisationspsychologie. Vielleicht liegt es daran, dass sie als BVG-Chefin so bodenständig geblieben ist. Vor 2 Jahren sagte sie in einem Interview mit dem RBB:
Meist bin ich so gegen 7:30 im Büro und dann gibt es ein Termin nach dem nächsten, ganz viele im Haus, aber auch ganz viel unterwegs auf den U-Bahnhöfen, in den Werkstätten. Natürlich möchte ich sehen, wie das System funktioniert. Ich fahre eigentlich immer öffentlich und gucke mir das dann direkt morgens an. Man trifft viele nette Leute und sieht sofort, was Sache ist.
Niekutters Karriere begann in einem mittelständischen Unternehmen in Bielefeld. 1996 ging sie zur Deutschen Bahn, hatte Leitungsfunktionen im Bereich Bildung. Die Güterverkehrstochter DB Cargo kennt sie schon. 2001 wurde sie Personalleiterin, leitete in der Gütersparte der Bahn später die Produktion. Schließlich wurde sie Mitglied des Vorstands für Produktion bei der polnischen Bahntochter DB Cargo Polska. 2010 bewarb sie sich auf den Chefposten der BVG in Berlin. Die Psychologin überzeugte mit ihrem technischen Fachwissen. Bei der BVG ist sie heute für 14.600 Mitarbeiter verantwortlich und sie hält diese für wichtiger als sich selbst.
Wenn man in so einem Büro arbeitet, dann bekommt man ja nur einen kleinen Ausschnitt mit. Die Kolleginnen und Kollegen, die die U-Bahn, Straßenbahn, Busse fahren, die die Züge und Busse reparieren, die die Fahrkarten verkaufen, die mit den Kunden unterwegs sind, unsere Sicherheitsmitarbeiter, das sind die BVGer, die die BVG ausmachen. Vorstände sind letztendlich austauschbar.
Sigrid Niekutter erreichte bei der BVG Unglaubliches, nämlich ein positives Betriebsergebnis. Im Jahr 2014 schrieb die BVG erstmals in ihrer Geschichte schwarze Zahlen. Die Zahl der beförderten Fahrgäste stieg seit 2010 um 200 Millionen im Jahr. Die Zahl der Beschäftigten steigerte sie um fast 50%. Eines ihrer Erfolgsrezepte?
Ich bin wirklich mit einem ganz starken Unabhängigkeitsstreben aufgewachsen und das ist bis heute da. Deshalb, ich finde es auch wirklich erstrebenswert, die Dinge zu können und nicht abhängig zu sein von anderen.
Im Bahnvorstand dürften vor allem Niekutters Fähigkeiten bei der Sanierung der Finanzen gefragt sein. Denn die Bahn macht mit dem Güterverkehr schon seit vielen Jahren Verluste. DB Cargo hat in Europa 29.000 Mitarbeiter, hinzu kommen 75.000 Angestellte bei der Spedition Schenker, die zur Bahn gehört. Sigrid Niekutter will auch ihre neue Aufgabe im Bahnvorstand mit dem für sie typischen Selbstbewusstsein angehen, mit derselben Zuversicht, mit der sie von Anfang an auf die BVG blickte.
Wir haben gerade jetzt in Deutschland und in Europa eine, wie ich finde, unglaublich spannende Zeit. Vor einigen Jahren war dieses Thema Nahverkehr und öffentlicher Verkehr immer noch so ein bisschen, naja, halt öffentlicher Nahverkehr. Jetzt haben wir wirklich die Chance, eine Verkehrswende hinzubekommen.
Ja, ob sie das Versprechen bei der Bahn einlöst, das schauen wir dann. Sigrid Niekutter im Porträt von Sebastian Engelbrecht. Essen oder Kleidung bestellen, Filme streamen, Musik hören. Auch Autofahren läuft heutzutage teilweise übers Netz. Oft genug im Tausch gegen unsere Daten. Wenn Amazon, Spotify oder Delivery Hero wissen, welche Pizza ich gern esse oder welche Bücher ich gern lese, ist das vielleicht noch verkraftbar. Um wesentlich sensiblere Daten geht es aber jetzt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der hat ein Gesetz in den Bundestag eingebracht heute. Der Gesetzentwurf sieht unter anderem und nebenbei die Auswertung von Patientendaten zu Forschungszwecken vor. Das sorgt für Aufregung. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Stefan Römermann, Experte für Digitales und Verbraucherthemen. Herr Römermann, was genau sieht der Gesetzentwurf denn vor?
Ja, konkret geht es darum, dass die Patienten- oder Gesundheitsdaten von allen 73 Millionen in Deutschland gesetzlich krankenversicherten Menschen gesammelt werden. werden sollen, zusammengetragen in einer zentralen Forschungsdatenbank und diese Daten dann Wissenschaftlern zur Verfügung gestellt werden. Also da sind dann drin beispielsweise Informationen zu Behandlungen, zu Diagnosen, Verschreibungen von Medikamenten und da kann man dann schon sehen, das sind tatsächlich heikle Daten, mehr als so die Pizzabestellung oder so. Denn da geht es dann beispielsweise um Sachen wie psychische Erkrankungen oder Geschlechtskrankheiten, wo wirklich niemand möchte, dass das allgemein bekannt würde. Man muss dazu sagen, in dieser Forschungsdatenbank, da werden die Sachen nicht komplett gespeichert mit Name und Anschrift, sondern die Krankenkassen übermitteln die Daten dorthin pseudonymisiert. Also da ist zumindest eine Abschwächung der Informationen da.
Was heißt das, pseudonymisierte Daten? Also anonymisiert kann ich mir vielleicht was darunter vorstellen.
Ja, pseudonymisiert muss man sagen, stellen Sie sich vor, Sie haben dann diese Gesundheitsakte, so stellen Sie sich einfach eine Karte vor, Karteikarte vor, da steht nicht Ihr Name drüber, sondern es steht eine Nummer drüber. Da steht dann nicht Silke Hane oder Stefan Römermann, sondern einfach eine ganz lange, eindeutige Nummer. Trotzdem sind aber alle Daten da drin irgendwie einer Person zugehörig. Datenschützer haben da auch dann schon so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn sie das hören, denn das Problem ist, pseudonymisierte Datensätze lassen sich, wenn man andere Daten dazu nimmt, häufig wieder zurückverfolgen und einer einzelnen Person zuordnen. Und letztlich kommt es darauf an, wie genau dieses Pseudonymisierungsverfahren ist. Das erklärt beispielsweise auch Verschlüsselungsexperte Dominik Schröder von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
Es ist aus wissenschaftlicher Sicht nach wie vor vollkommen unklar, was gute Verfahren sind. Es gibt verschiedene Ansätze, dies zu tun, aber viele von denen werden auch relativ leicht ausgehebelt. Die Datenpunkte, die man braucht, um einen eindeutig zu identifizieren, sind viel geringer, als man das eigentlich denkt.
Okay, und jetzt vergleiche ich das mal mit anderen Regeln im Netz, die ja normalerweise sehr streng sind, Stichwort Datenschutzgrundverordnung. Wieso will Gesundheitsminister Spahn den Kassenpatienten nicht die Chance geben, auch bei ihren sensiblen Gesundheitsdaten eben so datensouverän zu sein wie sonst?
Ja, der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Peter Dabrock, sieht da fast schon eine Art Muster. Er hat der katholischen Nachrichtenagentur gesagt, der Bundesgesundheitsminister will ja auch bei anderen Themen Reformen über die Köpfe der Bürger durchsetzen und nennt dann als Beispiel die Widerspruchslösung bei der Organspende oder auch die Einführung der Impfpflicht. Das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber grundsätzlich muss man schon sagen, aus Datenschutzsicht wäre es schon eigentlich wünschenswert, dass man dort eben aktiv zustimmt oder zumindest dass die Möglichkeit hat, dieser Übermittlung der Daten zu widersprechen. Warum das nicht gemacht wird, das hat vermutlich viel mit Bequemlichkeit zu tun, denn wenn man tatsächlich diese Daten richtig schützen will, bedeutet das ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand, es müssen Schnittstellen programmiert werden und so weiter und das ist tatsächlich nicht ganz trivial und kostet halt Geld.
Einordnung und Informationen von Stefan Römermann, vielen Dank. Meterlange Schlangen vor Geldautomaten. Sparer, die so viel Geld wie möglich von ihren Konten räumen. Das nennt man einen Bankrun, einen Ansturm auf die Banken. Und das passiert, wenn Kundinnen und Kunden kein Vertrauen in die Geldhäuser haben, etwa bei Finanzkrisen. Um das zu verhindern, sind Spareinlagen in Deutschland mittlerweile teilweise abgesichert. Um das europäische Pendant, die europäische Einlagensicherung, gibt es aber seit Jahren Streit. Unter anderem Deutschland hat sich lange dagegen gewehrt. Gestern dann signalisierte Finanzminister Scholz in einem Zeitungsbeitrag, den Widerstand aufzugeben. Was halten die anderen Euro-Finanzminister davon, die jetzt gerade in Brüssel tagen? Paul Vorreiter mit Reaktion.
Bundesfinanzminister Scholz will den gordischen Knoten durchschlagen. Seit Jahren sind die Gespräche über eine europäische Einlagensicherung festgefahren. Das will er ändern.
Wichtig ist, dass wir endlich wegkommen aus der Situation, dass niemand was tut, aber alle schon sagen können, es wäre gut, eine Bankenunion zu haben. Jetzt müssen wir so weit kommen, dass es tatsächlich Fortschritte gibt. Da müssen die bisherigen Beharrungskräfte ein bisschen überwunden werden.
So Scholz heute vor Beginn des Treffens mit seinen Amtskollegen aus den Euro-Ländern. Zwei Lager stehen sich in diesem Konflikt gegenüber. Auf der einen Seite die Nordeuropäer, die eine gemeinsame Einlagensicherung skeptisch sehen, weil sie fürchten, für marode Banken des Südens gerade stehen zu müssen. Und auf der anderen Seite die Südeuropäer, die nicht zuletzt mit Blick auf die Risiken, die in den Bilanzen ihrer Banken schlummern, möglichst schnell die gemeinsame Einlagensicherung umgesetzt sehen wollen. Scholz will mit seinem Vorschlag die seit Jahren anhaltende Blockade auflösen.
In den letzten Jahren ist darüber immer so diskutiert worden, dass der eine das eine gut findet und der andere das andere, aber niemals ein Gesamtkonzept, wie dann am Ende eine solche Bankenunion
aussehen soll. Ich habe für mich jetzt Vorschläge entwickelt, die dazu beitragen, dass es Sicherheit gibt für die Sparer, Sicherheit für die Banken, Sicherheit auch aus der Perspektive der vielen Staaten, dass jeder seine Verantwortung wahrnimmt, aber dass es eben auch möglich ist, hier Fortschritte zu erreichen.
Bislang lautete die deutsche Position, erst müssen die Risiken in den Bankbilanzen vor allem in Griechenland und Italien drastisch reduziert werden und erst wenn das geschehen ist, kann man über eine europäische Einlagensicherung verhandeln. Jetzt die Kehrtwende im Bundesfinanzministerium. Scholz bietet an, über beides gleichzeitig zu verhandeln. Er formuliert aber auch Vorschläge für die Risikoreduzierung, die in Rom auf Skepsis treffen dürften. Italienische Banken haben besonders viele italienische Staatsanleihen in ihren Tresoren liegen. Die müssen bislang nicht mit Eigenkapital für den Krisenfall abgesichert sein. Die Folge, sollte der italienische Staat in finanzielle Schwierigkeiten geraten und seine Schulden nicht mehr bedienen können, dann würde der italienische Bankensektor gleich mit in den Abgrund gerissen werden. Scholz schlägt deshalb vor, einen großen Teil der Staatsanleihen in den Bankbilanzen künftig mit Eigenkapital zu hinterlegen. Angesprochen auf den deutschen Vorstoß antwortete der italienische Finanzminister Roberto Gualtieri zurückhaltend. Ich begrüße den Vorschlag in vielerlei Hinsicht, aber in einigen Aspekten inklusive dem Punkt zu den Staatsanleihen liegen unsere Meinungen weit auseinander und wir finden, die Maßnahmen hätten negative Folgen. Auch bleibt Österreichs Finanzminister Eduard Müller skeptisch, dass eine Einlagensicherung angestrebt werden kann, ehe nicht andere Fragen vorher gelöst sind.
Es muss irgendwo auch eine gleiche Ausgangssituation sein, also es müssen die Bilanzen auf einem vergleichbaren Niveau da sein. Es muss das Thema Insolvenzrecht vorher geklärt sein, denn sonst starten wir nicht von einer gleichen Ausgangssituation und würden zu einer Umverlagerung von eben Risiken innerhalb von Europa schon zum Startpunkt sorgen.
Auch was aus den Niederlanden zu hören ist, kommt einem bekannt vor. Finanzminister Wopke Hoekstra. Ich freue mich, dass Deutschland den Schritt gegangen ist. Eine Einlagensicherung ist notwendig, um Risiken in der Eurozone zu verringern. Und die nächste große Frage wird sein, wie kann man sicherstellen, dass Risiken tatsächlich verringert werden? Das klingt nach viel Überzeugungsarbeit, die der Bundesfinanzminister noch leisten muss. Und das nicht nur auf europäischer Ebene. Scholz hatte seinen Vorstoß in der Bundesregierung nicht abgesprochen, daher muss er auch noch die Skeptiker in Berlin auf seine Seite ziehen.
Der Bericht von Paul Vorreiter. Vom Riesentanker zur Schnellbootflotte, das ist die Strategie von Siemens. Heute gab es Jahreszahlen von dem Konzern. Frage an Claudia Werle in Frankfurt an der Börse. Wie reagieren die Anleger?
Ja, die sind hoch erfreut, zumal die Dividende angehoben wird. Das ist einfach etwas, was man hier gerne hört. Aktien von Siemens 4,5% im Plus. Sie gehören zu den ganz großen Gewinnern im DAX.
Unter den DAX-Konzernen mit Quartalsberichten heute die Lufthansa, die außerdem bestreikt wird. Was macht der Aktienkurs?
Na gut, wenn man sich die äußeren Rahmenbedingungen für die Airliner anschaut, die sehen ja, dann sind die Zahlen, also der Aktienkurs gar nicht so schlecht. Aktien der Lufthansa 6,5% im Plus und das, obwohl die Fluggesellschaft mit einer ganzen Reihe von Problemen zu kämpfen hat. Das teure Flugbenzin, der gnadenlose Preiskampf. Gut, hier an der Börse sagt man, dass die Lufthansa jetzt so gut abgeschnitten hat. Liegt daran, dass sich die Preise stabilisieren. Es wird einfach mehr darauf geschaut, dass die Flugzeuge ausgebucht sind, dass sie nicht mehr mit halbleeren Maschinen unterwegs sind und es wird nicht zuletzt auch darauf geschaut, wie die einzelnen Bereiche dastehen und gegebenenfalls wird dagegen gesteuert.
Zahlen noch von der Telekom, wie sehen die aus?
Die Gewinnprognose anheben ist erst einmal ein gutes Signal. In einzelnen Bereichen sieht es auch ganz gut aus. Die Geschäfte in den USA beispielsweise laufen gut. Hier in Deutschland wird viel Geld für den Ausbau des Mobilfunkes und des Festnetzes ausgegeben. Stichwort schnelles Internet. Was allerdings überhaupt nicht gut ankommt, das ist die hohe Nettoverschuldung. Außerdem sorgt die Dividendenpolitik für Missstimmung. Es wird nämlich weniger Geld an die Anteilseigner ausgeschüttet. Kein Wunder, wenn T-Aktien heute 2,5% im Minus sind.
Dass die Einzelwerte, die DAX Kurve, die bewegt aber was ganz anderes heute, oder?
Ja, das kann man wirklich so sagen. Es geht immer noch um diese ungelösten Handelskonflikte zwischen den USA und China. Nun zeichnet sich eine Einigung ab, sagen wir es mal so. Es ist eine Teileinigung. Es geht um einen Etappensieg. Beide Seiten brauchen diesen Erfolg. Das Gerangel, wer in Zukunft wirklich das Sagen haben wird, in technologischer Hinsicht, in wirtschaftlicher, in politischer Hinsicht, das dürfte aber weitergehen. Dennoch, die Reaktion ist klar. Neue Höchststände an den US-Börsen. Der DAX ist bis auf 13.300 Punkte gestiegen, ein neues Jahreshoch. Und im Prinzip fehlen nur noch gut 300 Punkte und dann wäre ein neues Rekordhoch erreicht.
Zum Schluss noch der Blick auf Euro, deutsche Staatsanleihen und Gold.
Der Euro kostet 1,1041 Dollar. Die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,2 0,32% und aktuell der Goldpreis 1.469,86 $. Die feine Unze.
Der Börsenbericht von Claudia Werde. Vielen Dank. Wirtschaft und Gesellschaft endet für heute. Am Mikrofon war Silke Hane. Danke fürs Zuhören und schönen Abend noch. Tschüss.